Wir grüßen jetzt auch alle, die im unteren Saal in der Übertragung sind, freuen uns auch die jungen Leute, die auf dem Boden sitzen. Dankeschön. Es ist ein Gottesdienst, den wir hier halten wollen. Jesus ist Herr, Himmelfahrtstag. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und da standen 11 Mann um Jesus herum. Und das waren alles ganz schwache, versagende Leute, wie du und ich. Aber Jesus hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben. Darum geht hin. Das ist der Grund, warum Weltmission das erfolgreichste Unternehmen aller Zeiten ist. Obwohl es immer nur von einem kleinen Kreis von Christen betrieben wird, auch in den Gemeinden, auch in den Freikirchen. Es hat es noch nie gegeben, dass eine ganze Kirche für Mission war. Immer eine kleine Gruppe. Aber die begriffen haben, Jesus will durch uns etwas. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. In Esslingen war Kurt Hennig, der es uns eingeschärft hat als Jungen, der hat immer gesagt, in der Bibel gibt es keinen Diakonieauftrag, aber einen Missionsauftrag. Der Missionsauftrag, den kann man gar nicht verändern, der ist eindeutig von Jesus formuliert, die Völker zu Jüngern zu machen. Wir haben daneben noch andere Pflichten, die uns im Evangelium wichtig sind. Als Bürger sollen wir auch unseren Nächsten lieben wie uns selbst, und da tun wir ja und so weiter. Aber deshalb darf der Missionsauftrag nicht umfunktioniert werden. Dass wir diakonisch tätig sind, ist eine ganz klare Sache, das Herz voll Liebe, aber der Missionsauftrag ist eindeutig. Und dieses Unternehmen bestätigt der Herr. Es waren armselige Boten, die hinausgezogen sind, schwache Leute, schon im Römerreich. Heute ist Predigtext in all den Kirchen, Offenbarung 1, 4 bis 8. Als der Domitian gewütet hat, der schlimmste Christenverfolger, der mit seinem feisten Schädel, der so grob war, zum ersten Mal gesagt, ich bin Gott. Und da sind die armen Missionsboten hinausgegangen, da gab es im ganzen Römerreich keine Stadt mehr, wo es nicht eine Jesusgemeinde gab. Wie war das möglich? Der auferstandene Jesus hat gewirkt. Und darum wollen wir jetzt miteinander das Lied einsingen. Jesus Christus herrscht als König, die 3 Verse. Dann wird Dr. Paul Gerhard Kalthoff, der viele Jahre Missionsarzt in Nepal war, von der Wiedenester Brüderversammlung mit uns beten. Er ist unser 2. Vorsitzender in beiden Werken.
Wir wollen beten und wir stehen dazu auf, soweit wir das können. Herr Jesus Christus, danke für diesen Morgen, danke für diese Versammlung, diese Gemeinschaft hier, die dich anbetet, bekennt als König und Herr, der du herrschst, Herr. Wir loben dich darüber, dass wir das dürfen von unserem eigenen Leben und darüber hinaus es sagen und bekennen dürfen für die ganze Welt. Du bist und herrschst als König. Ja, die Beispiele sind deutlich, nur eins wurde genannt, wie mitten durch Hindernis und Verfolgung hindurch du deine Gemeinde in diesem Land Nepal gebaut hast und weiter baust. Wir loben dich darüber und beten dich an, dass das alles für dich nichts bedeutet, Herr. Herr, hab Dank dafür. Und jetzt sind wir hier. Auch wir brauchen Mut und Zuversicht, Herr. Leitung durch den Heiligen Geist. Nur er kann uns bewegen. Wir wollen offen sein, Herr. Wir beten, dass wir jetzt hören. Hören auf dein Wort, was damals geschrieben wurde, Herr, als ein Zeugnis, dass es uns heute genauso elementar trifft und bewegt. Darum bitten wir. Amen.
Das ist so wunderbar, dass Konrad Eisler und seine Frau Jutta ihre eigenen Kinder freigegeben haben zu einem mehrjährigen Dienst in diesem ganz verarmten Land Malawi. Wir werden heute Mittag den Martin Bugelnick hören im letzten, also der vorliegenden Blatt von CFI, war ausführlich über die Arbeit geschrieben worden. Lassen Sie es unten nochmal geben. Aber das Allerschönste ist, dass Konrad Eisler nicht nur mein Glaubensleben ganz tief beeinflusst hat und geprägt hat, sondern dass er sie auch durch alle seine Dienste ganz tief geprägt hat, und wir freuen uns auf sein Predigtwort.
In Jesu Namen, Amen. Er kommt von Peru, er kommt von Nepal, er kommt vom Kongo. I come from Hülben. Ich freue mich. Ich lese Ihnen aus dem Reisetagebuch des Arztes Lukas. Apostelgeschichte 17, diese Vorkommnisse in Athen. Apostelgeschichte 17, Abvers 16. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, erkrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will denn dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand ein Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Atem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollten, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohlfühlen und finden können. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen nicht darüber ein andermal weiter hören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein kleiner Bub kam über die Straße und fragte, wie alt bist du? Und ich sagte, 27. Und daraufhin lachte er und sagte, du lügst. Und dann belehrte ich ihn, Pfarrer lüge nie. Die sagen immer die Wahrheit. Ich bin 27 unter 100. Ein Uhu. Also 73. Dann stand er hin, schaute mich an und sagte, Opa, das ist sau alt. Recht hat er. CFI meint auch Konrad für Ichthyosaurier. Sehen Sie. Aber trotzdem haben Sie mich eingeladen und das bedeutet wohl, dass Sie die prophetischen Kenntnisse des Zacharia kennen, über das Bruder Laubach eine tolle Auslegung geschrieben hat. Und dort heißt es im 8. Kapitel, es sollen hinfort wieder sitzen auf allen Plätzen alte Männer. Jeder mit seinem großen Stock in der Hand vor hohem Alter. Und trotzdem, auch wenn ich am Stock gehe, möchte ich Sie heute einladen zu einer Reise nach Athen. Mit dem Flieger sind es nur wenige Stunden. Athen ist eine Reise wert. So wie Jerusalem die heilige Stadt ist, so wie Rom die ewige Stadt ist, so wie Prag die goldene Stadt ist, so wie Stuttgart die schönste Stadt ist, so ist eben Athen die glänzende Stadt. Gehen wir aber nicht gleich hinunter auf den Agora, dort wo die weißen Rosen von Athen blühen, über die schon Kurt Jürgen so herzzerfetzend gesungen hat, wegen unserem Ischias und wegen unserem Vorhof flimmern, plagen wir uns auch nicht hinauf auf die Akropolis mit dem Wunder des Parthenon, sondern wir gehen zum Areopag, halb hoch zwischen Berg und Tal, so wie hier die Karlshöhe, halb hoch zwischen Dägerloch und dem verdohlten Nesenbach. Und dort finden wir viele Touristen mit ihren Fotografengeräten, aber eines übersehen fast alle, nämlich ein Exponat, dessen wegen ich Sie gerne dorthin geführt habe. Im Jahre 1958 wurde diese Platte eingelassen. In Bronze gegossen, genau dieser Text. Also, an dieser Stelle stand Paulus. Er stand nicht gleich dort. Zuerst, als er kam, stand er unten in der Stadt. Mutter, Seelen allein. Timotheus und Silas waren zurückgeblieben. Und um ihn herum wimmelte es von Gipsköpfen und Holzköpfen und Steinköpfen. Ein richtiger Götzenflohmarkt, der ihm senkrecht auf den Geist ging. Denn, so hatte Sören Kierkegaard gesagt, das Merkmal der Götzen ist die Sichtbarkeit. Einen Götzen für das Wetter von morgen, einen Götzen für die Krankheit für heute, einen Götzen für den Seitensprung von gestern, die Zahl der Rückversicherungen ist in der Zwischenzeit nicht kleiner geworden. Und dies alles trieb Paulus die Zornröte im Gesicht. Nicht deshalb, weil dieser Gott vervielfältigt wurde, sondern das Splitting des Gottvertrauens. Götzenanbeter machen es wie die Börsianer. Sie streuen ihr Kapital, sie kaufen Aktien und setzen auf viele andere Sicherheiten. Der Glaubende aber, der setzt nur auf einen Gott, auf den von ganzem Herzen zu lieben ist und von ganzem Herzen zu trauen. Und weil dieses Grundgesetz aufgehoben ist, deshalb bekam er eine Wut im Bauch. Und das war nicht gerade die richtige Voraussetzung, um dort eine Aktion pro Christ zu starten. Man kann nicht auf die Leute zugehen und sie gleichzeitig für blöd halten. Jesus hat es ja schon anders gemacht. Als er diese Menschen sah, da jammerte ihn in seinem Herzen. Da schlug es ihm aufs Gemüt. Da heißt es ja wirklich, da drehte ihm das Eingeweihte im Leibe herum. Die Wut im Bauch muss vom Mitleid im Herzen überwunden werden, bevor wir überhaupt mit dem Evangelium beginnen. So stand er auf der Straße. Aber nicht lange stand er dort. Er stand dort als zweiten Platz in der Synagoge. Pflichtgemäß. Die Juden zuerst und dann die Heiden. An diese Regel hat er sich immer gehalten, obwohl ihm gerade immer wieder die jüdische Geistlichkeit große Scherereien bereitet hat. Er wusste, Israel braucht den Evangeliumsdienst. Wir müssen das auch wissen. Israel braucht den Evangeliumsdienst und darf durch nichts und durch niemand gestrichen werden. Und dort stand er und sagte, ich möchte lieber verflucht werden um meiner Brüder willen. Aber dann stand er plötzlich draußen auf dem Markt. Dort war es kein Heimspiel mehr wie in der Synagoge. Er hatte gleichsam dort in der Synagoge liturgischen Naturschutz. Aber der war jetzt aller weg. Jetzt stand er draußen auf dem Markt, dort wo es blies. Eigentlich fast so wie im Hyde Park in London. Dort kann jeder Gentleman eine Apfelsinenkiste nehmen, eine englische Flagge neben sich hinpflanzen und dann zu debattieren beginnen. Andere labern dazwischen, andere schreien dazwischen, andere werfen ihn vom Podest. Egal. Auf dem Markt gibt es keinen Naturschutz. Auf keinem Markt gibt es einen Naturschutz. Und so musste er predigen. Der Amerikaner, das McKinsey-Unternehmen, hat ja den Münchner Stadtkirchen geraten, doch endlich einmal auf den Markt zu gehen und nicht sich nur um die zu kümmern, die schon immer kommen. Sie sollen kundenorientiert arbeiten. Wenn man sich nur um die Belange dreht, was in der Gemeinde vorgeht und in der Gemeinschaft vorgeht, dann legt innerkirchlicher Parkinson alles lahm. Wenn die Zahl der Sitzungen und Überlegungen die Zahl der Gottesdienstbesucher übersteigt, dann ist wohl das Ende der Fahnenstange erreicht. Und der amerikanische Soziologe hat schon recht, der Mann, Mr. Berger, wenn er sagte, dass die Kirche 300 Jahre auf dem Markt gestanden habe ihr gut getan, bevor sie unter Konstantin an die Macht gekommen sei. Der Markt war gut, die Macht schlecht. Obwohl es dem Paulus erdenschlecht gegangen ist. Sie spuckten ihn an, sie schubsten ihn weg. Was will denn dieser Schwätzer sagen? Ein Körnerpicker ist er, der nur ein paar steile Wahrheiten zusammenpickt. Ein Kippensammler ist er, der nur ein paar Wahrheiten zusammendreht. Ihm gehört das Handwerk gelegt, ihm gehört der Mund gestopft, ihm gehört endlich reiner Wein eingeschenkt, am besten reines Gift, so wie dem Sokrates, der diesen Schierlingsberg ertrinken musste und deshalb starb, weil er nicht an die vielen Götter glauben wollte. Doch schlecht ging es ihm. Und dann kamen ein paar Hardliner, haben ihn abgeführt, haben ihn auf den Areopag hinaufgeführt und diesen Ratsherrn vorgeführt. Nein, das da oben war keine Open-Air-Volkshochschule, wie manche meinen, sondern eine Art Gerichtsplatz, so wie früher der Römer in Frankfurt, wo strittige Fragen entschieden worden sind. Und dort oben, angesichts dieser Doktoren und Professoren und Geistesakkumulatoren, hat es ihm nicht die Stimme verschlagen. Im Gegenteil, über der glänzenden Stadt Athen, die einmal als das Alt-Heidelberg der Antike bezeichnet wurde, über dieser glänzenden Stadt Athen hielt er eine glänzende Rede, die bis zum heutigen Tag von ihrem Glanz nichts verloren hat. Ich möchte nur drei Sätze unterstreichen und sie in den Zusammenhang von griechischer Welt und paulinischer Missionstheologie stellen. Einmal, ihr seht die glänzenden Taten, aber nicht den Glanz seiner Tat. Und das Zweite, ihr hört die glänzenden Worte, aber nicht den Glanz seines Wortes. Und drittens, ihr bestaunt die glänzenden Künste, aber nicht den Glanz seiner Kunst. Also, zum Ersten. Ihr hört, ihr seht die glänzenden Taten, aber nicht den Glanz seiner Tat. Paulus ist ein hervorragender Fremdenführer. Mit der Hand zeigt er auf die Denkmäler. Sehen Sie, sagt er, hier seht ihr doch den großen Achill, den tapferen Helden von Troja. Seine Mutter wollte ihn unbesiegbar machen und tauchte ihn in Ambrosia und steckte ihn in eine Ganzrüstung des Hephaistos. Und hier seht ihr den großen Herkules, den tapferen Helden von Theben. Schon in der Wiege erwürgte er die Riesenschlange und später kämpfte er gegen den mäischen Löwen. Und hier drüben seht ihr den großen Leonidas, den tapferen Helden von Sparta. Der erzog seine Leute mit spartanischem Drill und verteidigte die Thermopylen. Die seht ihr alle so, wie ihr sie heute auch seht, auch wenn sie ihr kriegerisches Outfit abgelegt haben. Ihr seht das große Ass auf der Piste, das mit seinem Boliden mit 200 Stundenkilometer durch die Kurven brettert und den anderen nur den Auspuff zeigt. Ihr seht die glänzenden, die großen Rocker, die beim Song Contest in Korinth brüllen, den Mund aufsperren und beinahe das Mikrofon verschlucken und die Fans in Ekstase versetzen. Und ihr seht den großen Könnermensch, der mit seinen Fernrohren den Weltraum entzaubert und mit seinen Mikroskopen den Genplan des Menschen entschlüsselt. Ihr seht die glänzenden Taten, aber ihr seht nicht den Glanz seiner Tat. Denn Achill wurde getötet, als Paris einen Pfeil auf ihn abschoss. Und der Herkules wurde getötet, als Ötha einen Scheiterhaufen errichtete. Und Leonidas wurde getötet, als die Perser ihn umstellte. Auch Jesus wurde getötet, aufs Kreuz gelegt, aber er war der Einzige, der nicht im Grabe geblieben ist. Er hat die Todesmauer durchbrochen. Er hat die Hölle aufgebrochen. Er ist erschienen. Er lebt. Und er sagte, ich lebe und ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Auferstehung ist der Glanz seiner Tat. Die Auferstehung ist die Glanztat unseres Gottes. Und das ist kein unbekannter Gott, dem wir an irgendeinem Grab einen Kranz niederlegen müssten. Das ist kein unerkannter Gott, den wir zuerst droben übers Himmelszelt suchen müssten. Das ist kein ungenannter Gott, dessen Name Schall und Rauch ist, sondern das ist der bekannte Gott. An Weihnachten kam er zu uns, am Karfreitag starb er für uns und am Ostermorgen ist er auferstanden und er sagte, doch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Liebe Freunde, seither wissen wir, dass unser Leben nicht auf dem Friedhof endet. Ich weiß, dass mein Leben nicht mit einer Trauerfeier in Hülben beendet wird. Ich weiß, dass Ihr Leben nicht mit einer Trauerfeier auf dem Waldfriedhof oder Pragfriedhof beendet wird. Kein Leben endet mit einem Gottesdienst auf einem Friedhof. Er schlägt ein neues Kapitel auf. Fortsetzung folgt, Freunde. Fortsetzung folgt. Einmal wird der Herr wieder über den Friedhof gehen. Einmal wird er auch vor meinem Grabe stehen. Einmal wird er mich rufen und sagen, komm heraus. Und dann wird mich nichts mehr binden. Und dann wird mich nichts mehr fesseln. Und dann wird mich nichts mehr zurückhalten. Dann werde ich ihn sehen, so wie er ist. Und wie er gesagt hat, ich lebe und du sollst auch leben. Doch darauf freue ich mich. Paul Gerhard hatte einfach recht. Kann uns doch kein Tod nicht töten. Und ich denke an die, die alle in großer Gefahr stehen, draußen Missions oder auch jetzt durch eine schwere Krankheit, durchs Alter. Freunde, kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reißt unseren Geist aus viel tausend Nöten. Und Sören Kierkegaard hatte recht, wenn er sagte, es muss doch alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Ich weiß, vieles ist bei Ihnen nicht gut. Vieles läuft nicht so gut. Vieles läuft sogar ganz schlecht. Und Sie wissen gar nicht, wohin es laufen wird. Sie haben Angst. Hören Sie doch. Es muss alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Und wenn wir ihm gehören, dann stehen wir einmal vor ihm. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Einmal sehen wir uns wieder, menschlich gesprochen, vor dem Throne Gottes. Und Freunde, wenn wir dann zurückschauen und wir dann unsere Wege anschauen, dann werden wir uns um den Hals fallen mit Tränen in den Augen. Gott hat es alles wohl bedacht. Gott hat es alles wohl bedacht und alles recht gemacht. Wissen Sie, all das, was Sie so bedrängt, all das, was Sie erschüttert, Gott hat es alles recht gemacht und alles recht gemacht. Gebt unserem Gott die Ehre. Gebt unserem Ehre. Unserem Gott die Ehre. Ihr seht doch die glänzenden Taten unseres Gottes, die Auferstehung. Und das Zweite, ihr hört die glänzenden Worte, aber nicht den Glanz seines Wortes. Paulus zeigt jetzt nach den Denkmälern auf die Altäre. Ihr hört dort den klugen Plato, wie er den Viererschritt zu den ewigen Ideen erklärt. Und hier hört ihr den Sophokles, wie er sein herbes Ja zum Schicksal unterstreicht. Und hier drüben, hier hört ihr den Aristoteles, wie er den Weg zur Glückseligkeit in der eigenen Vernunft findet. Ihr hört das alles, so wie wir es auch hören. Denn in der Zwischenzeit sind ja viele andere Altäre gebaut worden. Ich denke zum Beispiel an den Altar des Fortschritts. Und dort hören wir, dass es nur noch eine ganz kurze Strecke sei bis zum ganz, ganz gesunden Menschen und dies auch ermöglicht werde, dieses lange oder gar ewige Leben. Und dann hier ist der Altar der Religionen. Und dort hören wir Juden, Christen, Hottentott, wir glauben allen einen Gott und wir sollen uns doch nicht so sehr zieren auf dem Weg zum Einheitsbrei der Religionen. Und hier steht der Hochaltar des Ichs, des Menschen, der sich durch Selbstentfaltung eben zum Glück hin entfaltet. Ihr seht das alles, aber ihr hört die glänzenden Worte, aber nicht den Glanz seines Wortes. Denn alle menschlichen Worte haben es wie die neuen Münzen. Anfangs blinken sie und blitzen sie, und dann gehen sie von Hand zu Hand und werden ganz abgegriffen. Sie verlieren den Glanz. Am Schluss sind sie glanzlos und werden sogar durch andere ersetzt. Doch lauter Münzen, die entwertet sind. Sehen Sie, Platos Worte, alte Münzen. Sophokles Worte, alte Münzen. Aristoteles Worte, alte Münzen. Neueste Erkenntnisse. Alte Münzen, für die wir uns nichts kaufen können. Allein Gottes Wort hat seinen Glanz behalten. Wenn er sagt, ich bin das Leben, dann ist das nicht der Tod, sondern das ewige Leben. Wenn er sagt, ich bin der Weg, dann ist das keine Sackgasse. Wenn er sagt, ich sage, dann steht das so da und bleibt. Sehen Sie, seine Worte,
die werden nicht eines Tages aufgewertet, weil sie irgendwie dem Marktwert angeglichen werden müssen. Sie werden auch nicht abgewertet, weil sie keinen Wert mehr haben. Sie werden überhaupt nicht entwertet. Gottes Wort wird umgetauscht, wird eines Tages umgetauscht von der Vergänglichkeit in die Ewigkeit, im Verhältnis 1 zu unendlich. Und dieses Wort mit seinem Glanz, dieses Wort hat das letzte Wort auch über unserem Leben. Wir schauen doch immer wieder hinaus und dann hören wir von diesen Tsunamis und Hurrikans und Erdbeben und von dieser Erderwärmung. Und dann sagen wir, wenn das über uns kommt, dann gnade uns Gott. Die Naturmächte haben das letzte Wort. Und dann schauen wir über diese Länder und dann die Terrorakte und dann diese Morde und dann diese Kriegsvorbereitungen und das Schlagen und Bluten. Und dann sagen wir, wenn das auch zu uns kommt, wenn das auch zu uns kommt, dann gnade uns Gott. Das letzte Wort haben die Kriegsmächte. Und dann schauen wir in uns hinein. Und ich weiß, dass wir das ist im Alter. Und dann auf einmal spürt man etwas. Und dann sagt der Arzt, Krebs. Und dann weiß man, dass die Lebensspanne kurz ist. Und wir wissen, die Krankheitsmächte haben das letzte Wort. Liebe Freunde, Paulus schärft uns ein. Jesus hat das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Auch über unserem Leben. In seiner Hand liegt die Welt. Das ist unsere Weltlage. In seiner Hand liegt unser Leben, das ist unsere Lebenslage. Und wenn Sie ihm den Mund verbieten und wenn Sie ihn vom Podest stürzen und wenn Sie nichts mehr hören wollen von diesem Jesus, er hat das letzte Wort auch über Ihrem Leben. Und hoffentlich heißt es, Gnade, Gnade sei mit dir. Ihr hört den Glanz seines Wortes. Aber auch dieses dritte, nämlich ihr bestaunt die glänzenden Künste, aber nicht den Glanz seiner Kunst. Paulus zeigt noch einmal hinüber, dort oben, die Pinakothek mit diesen großartigen Gemälden. Und da drüben der Parthenon mit diesen vielen Skulpturen. Und drunten die Propyläen mit den ionischen Säulen. Ihr bestaunt das alles. So wie wir es auch bestaunen, denn in der Zwischenzeit sind viele Museen, Tempel gebaut worden. Da ist der Louvre in Paris und Carnegie Hall in New York und da ist der Winterpalast in drüben in Petersburg und da ist die Pinakothek in München und da ist der Schwarze Würfel auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Dort steht ihr alle und bewundert die großen Künste. Ihr bestaunt die großen Künste, aber ihr bestaunt nicht mehr den Glanz seiner Kunst. Manchmal ist es künstlerisch gelungen, das Kreuz darzustellen, aber in seiner Ursprünglichkeit war es nicht so, sondern da heißt es, er hatte keine Gestalt noch schöne. Da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Trotzdem, auf dem Kreuz liegt der Glanz seiner Kunst, Freunde. Auf dem Kreuz liegt der Glanz seiner Kunst. Es wäre für ihn keine Kunst gewesen, ihn von diesen Schergen herauszureißen. Aber mit einem Kunstgriff sondergleichen packte er unsere ganze Sünde und heftete sie ans Kreuz. Nun ist das Kreuz Christi das Kunstwerk Gottes. Wenn Sie es wo sehen, das Kreuz ist das Kunstwerk Gottes. An ihm müssen sich die Geister scheiden. Jeder Geist muss sich dort entscheiden, so wie damals. Die einen sagten, ist nichts, mit der Auferstehung haben wir nichts am Hut. Die anderen sagten, jetzt nicht, kriegen wir später nochmal. Und nur zwei sagten, das ist's, nämlich die kleine Hausfrau und der große Ratsherr. Aber dann die Frage, war dann nicht diese ganze Aktion des Paulus ein Flop? War nicht diese ganze Aktion ein Fehlschlag, ein Schlag ins Wasser? Hätte man das nicht am besten gleich bleiben lassen können? Die einen schreien, das nicht. Die anderen schreien jetzt nicht. Und nur zwei sagen, das ist's. Was für ein Verhältnis. Bei manchen ist das Ergebnis noch dürftiger und noch schlechter. Ich habe mit einem gesprochen, der 6 Jahre seither arbeitet in einem muslimischen Land. Und sehr bedrückt sagte er mir, es hat sich nichts bewegt. Es ist nichts in Gang gekommen. Null zum Glauben gekommen. Null. Ich spürte, wie er innerlich weinte. Null zum Glauben gekommen. Und nicht nur er. Viele sind es auch hier. Vielleicht sogar solche, die sagen, ich habe 3, 4, 5 Jahre mit CFG gearbeitet. Aber null hat sich bewegt. Sie sind bitter, sie sind enttäuscht, sie sind niedergeschlagen. Was soll's? Vielleicht legen sie heute sogar oder wollen den Bettel hinlegen. Nein, Hunderte so und nur 2 vielleicht geben ihr Ja. Und wenn bei ihnen sich auch nichts bewegt, vielleicht in ihrer Familie nicht, bei ihren Kindern nicht, in ihrer Gemeinde nicht, in unserem Deutschland nicht. Paulus zog weiter, wissend, dass wir über das Senfkornprinzip nicht hinauskommen. Wir können nur ein Korn in die Erde legen. Ein Kern, ein einziges Wort. Liebe Freunde, mehr brauchen wir auch gar nicht. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Dazu ist nur Fleiß, Gebet und Gottvertrauen nötig. Alles andere ist das Job unseres Herrn. Alles andere. Er will aus dem Korn ein Strauch, aus dem Kern ein Baum, aus einem gegebenen Wort das ganze Reich Gottes wachsen lassen. Oder wollen Sie daran zweifeln? Einmal wird diese ganze Welt überwuchert sein. Bis dahin lassen wir uns gern Körnerpicker schimpfen, weil wir Körnerpicker und Körnerstecker sind. Mehr nicht. Alles andere tut er. Ihr Männer von Athen, ihr Frauen von Athen, ihr alle auch von Stuttgart und Umgebung, ihr staunt doch über den Glanz seiner Kunst, nämlich das Kreuz. Liebe Freunde, er ist nicht fern. Er ist nahe. Er ist da. Heute, in diesem Augenblick, jetzt, er will Ihnen neue Kraft geben. Es kann Ihnen glänzen gehen. Amen.
Wir wollen den ersten Vers vom Lied 2 laut beten miteinander. Als das Bekenntnis unserer Antwort, ja, wir wollen dich, Jesus, jetzt in unserem Leben erfahren, entdecken dir Glauben und Vertrauen. Wir beten miteinander. Einer ist, an dem wir hangen, der für uns in den Tod gegangen und uns erkauft mit seinem Blut. Unsere Leiber, unsere Herzen gehören dir, o Mann der Schmerzen, in deiner Liebe ruht sich's gut. Nimm uns zum Eigentum, bereite dir zum Ruhm deine Kinder. Verbirg uns nicht das Gnadenlicht von deinem heiligen Angesicht. Amen. Wir wollen dann die nächsten 4 Verse miteinander singen, will Ihnen vorher danken. Sie können das gar nicht ahnen, wie das für uns immer ist in der Geschäftsstelle, wenn Sie in Ihrer Liebe zu Jesus, zu seiner Gemeinde, zu den verstreuten Gemeinden in aller Welt Ihre Gaben senden, will Ihnen heute nur danken dafür. Dass wir dort überall helfen können. Einer hat mal gesagt, das ist so verwirrend, was ihr veröffentlicht. Wir können nicht mal alles veröffentlichen, wo wir helfen. Sie machen das möglich. Und ich will Ihnen danken Und wenn jetzt während dieser Liedverse diese Opferbecher durchgehen, die unter ihren Stühlen sind, wir wollen dazu aufstehen zum Singen, dann soll es niemand bedrängen, aber ich will Ihnen danken für all die Gaben, die für die Projekte sind in aller Welt. Und wir singen jetzt die Verse 3, 4 und 5. Drei Verse sind noch.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Freunde, im Rahmen dieses heutigen Gottesdienstes haben wir einen Programmteil, den wir so noch nie hatten. Aber wir waren alle der Meinung, in diesem Gottesdienst gehört dieser Programmteil. Wir möchten nämlich in diesem Rahmen den Geschäftsführer und Gründer unserer Werke, Winrich Schiffbuch, verabschieden und Ulrich Weinholder als Nachfolger einsetzen. Uns allen ist bewusst, und ich denke, Sie merken das auch, dass dieser Wechsel nach über 25 Jahren des Einsatzes einen markanten Einschnitt darstellt. Und doch zeigen uns solche Veränderungen zugleich sehr deutlich, dass im Fluge unserer Zeiten nur einer ist, der bleibt. Dass dieser zuverlässige und treue Herr mit der Großartigkeit seines Werkes auch in Zukunft Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte und Coworkers in seiner Hand behalten und gut führen möge. Das ist unser Gebet und unsere Erwartung. Ich möchte nun zuerst Ernst Vater bitten, einige Worte des Rückblicks auf die vergangenen Jahre zu sagen. Ernst Vater ist von Anfang an Mitglied des Komitees und hat während der ersten 6 Jahre den Vorsitz des Vereins wahrgenommen.
Es ist doch eigenartig, dass man so vitale alte Leute verabschiedet. Wenn man den so anschaut, im Mutterchefbuch, kein Wunder, geht es mit der Wirtschaft rückwärts, wenn man solche Leute verabschiedet. Aber, ja, batschet nur. Er hat gebeten, es soll recht kurz sein. Aber 26 Jahre Hilfe für Brüder, 21 Jahre CFI und 5 Jahre Coworkers, eine Zeit, 10 Jahre, gut, Entschuldigung, 10 Jahre, eine Zeit, welche voll war von der Treue, von der Güte, Führung und den Wundern Gottes. Die brauchen einfach auch ein wenig Zeit zum Danken. Da geht kein Weg vorbei. Zurückblickend muss ich sagen, dass es damals die Stunde Gottes war, dieses Werk zu beginnen. Heute kann man das noch viel besser und gewisser sagen als damals. Dabei standen die Deutsche Evangelische Allianz mit dem Namen Fritz Laubach besonders und dann auch besonders unser evangelischer Oberkirchenrat in Stuttgart, und zwar in der Person des schon heimgegangenen Oberkirchenrat Walter Arnold, tatkräftig zur Seite. Dafür möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken. Hilfe für Brüder und CFI sind seit deren Gründung eng mit dem Ehepaar Schäffbuch verbunden. Von Anfang an war Winrich Schäffbuch Geschäftsführer der beiden Werke, nachher der 3 Werke. Aber nicht nur das, sondern er war auch immer Motor, geistlicher Visionär und Stratege desselben. Und das wurde noch intensiver, nachdem er als Pfarrer in Ruhestand ging. Da hatte er noch mehr Zeit gehabt. Wenn die verschiedenen Dienste, Aufgaben und Einsätze der Werke im Laufe der Jahre in über 100 Ländern geschehen sind, dann können wir nur über die Güte, Bewahrung und Gnade unseres Herrn staunen. Und auch heute ihm allein die Ehre geben. Winrich Schäffbuch hat dabei sich mit seiner lieben Frau nicht nur ganz eingesetzt und keine Mühe gescheut, sondern er hat auch bleibende Merkmale und Prioritäten gesetzt. Ich zähle 2, 3, 4 auf. Er hat von Anfang an die direkte Verbindungen mit den einheimischen Gemeinden und Kirchen gesucht und aufgebaut, um direkte Hilfe zu geben. Das war damals nicht selbstverständlich. Aber so war man dann auch am Puls der Notwendigkeiten und Bedürfnisse. Zweitens, er hatte eine geistliche Weite praktiziert, welche auch ein weites Feld des Dienens bis heute ermöglicht hat. Ein Leiter, der nur denkt, am schwäbischen Wesen wird die Welt genesen, würde sein Werk nie leiten können. Nicht mal am deutschen Wesen. Drittens, er hatte auch den Mut, und da gehörte Mut dazu, die im Ausland tätigen Mitarbeiter direkt unter die Verantwortung der einheimischen Gemeindeleitung zu stellen, was eine ganz hohe geistliche Haltung von allen auf beiden Seiten erfordert. Und das ging nicht ohne Probleme ab. Ist normal. Aber es war ein ganz aktueller Ausdruck des einen Leibes Christi, der keine Unterschiede nach Rassen, Sprachen und Farben kennt. Das war damals auch nicht keineswegs, auch nicht so selbstverständlich. Und dafür möchte ich ganz besonders danken, dass er das durchgezogen hat. Auch dankbar bin ich, dass er immer bemüht war, ward unser Werk nicht in seiner Bürokratie ausufern zu lassen. Da sind wir Menschen und nicht Computervorrang hat. Das heute ja nicht selbstverständlich ist, den christlichen Werk. Und dann möchte ich noch danken für die gute Bruderschaft über die ganzen Jahre. Die hat manche Kämpfe und manche Anfechtungen ausgehalten. Dafür war ich sehr dankbar. Und solche Kämpfe haben einen nur geistlich befruchtet, nicht gegeneinander aufgebracht, sondern vorwärts gebracht. Wir sind froh und dankbar, dass Gott dich und deine liebe Frau uns gegeben hat und bis heute erhalten. Und übrigens, trotz Verabschiedung sind wir ja noch da, dass man das nicht ganz übersieht. Bei Ihnen, Frau Schiff, wo sitzt sie? Bei Ihnen, Frau Schiffbuch, da muss ich denken, was einmal ein großer Mann sagte. Was ich geworden bin, wurde ich nach der Gnade Gottes durch meine Frau. Das kann man wahrlich bei Winrich Schiffbuch auch sagen. Und jeder gescheite Mann wird es sagen. Sonst ist er dumm. Und liebe Frau Schiffbuch, Sie waren immer dabei. Ob in Gebeten, ob im Mittragen, oder im Mitleiden, oder im Trösten, oder sich im Freuen und bei vielen Reisen. Und auch vielen Dank für alle Opfer an Zeitkraft und manchem Privaten, was auf der Strecke blieb. Dafür ganz herzlichen Dank. Nun kommt der Ruhestand. Ich mache ihn schon 12 Jahre mit. Und ich kann mir vorstellen, dass euer Ruhestand nicht unruhig wird. Und dazu gratuliere ich euch. Also von Löcher kennt ihr sicher nichts nachher. Da bin ich überzeugt. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, dass Ruhestand schön ist. Keiner sagt mir mehr, was ich tun soll, außer meiner Frau. Das ist doch ungeheuer beruhigend, wenn ich morgens aufwache. Zweitens, Dienste machen, wenn man will und nicht mehr muss. Dienste ohne direkte Verantwortung tun zu dürfen, ist direkte Erholung. Und jetzt hast du Zeit und deine Frau zum Denken, zum Danken, zum Beten und damit auch zum Beurteilen und Raten können, als ein weiser, grauhaariger Bruder. Weiß in verschiedener Hinsicht. Und dann auch Zeit füreinander und miteinander für andere. Das werdet ihr sicher tun. Genießt es bewusst und bringt dabei durch all eure Erfahrungen eure Liebe zu Jesus und euer geistliches Beurteilungsvermögen in die Gemeinden und Kreise und Freizeiten etc. im In- und Ausland ein. Sie sind euch dankbar, die Hörer. Ich muss schließen, die Zeit ist überzogen. Ich möchte ein Wort zum Schluss euch mitgeben, das mich immer wieder packt und Freude macht. Da heißt es im Psalm 139, du hältst mich von hinten und von vorne umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar, zu solches Wissen für mich, zu hoch. Ich vermag es nicht zu begreifen. Ich wünsche euch beiden dieses dankbare Staunen auch in der Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich hoffe, dass Ihnen allen wohl bewusst ist, dass jetzt genau das passiert ist, was Winrich Schäffbruch auf alle Art und Weise versucht hat zu vermeiden. Dass irgendeinem anderen als dem Herrn der Dank und das Lob zukommen möge. Aber ich meine, man kann die Dinge ja auch nicht immer gleich voraussehen. Liebe Freunde, wer Beate und Winrich Schäffbruch ein wenig kennt, der wird verstehen, was ich meine. Es ist einfach, mit ein paar Worten den beiden mit einem Handschlag Danke zu sagen. Aber es ist ziemlich schwierig, das auch noch mit einem Zeichen zum Ausdruck zu bringen, mit einem Zeichen, das auch noch erlaubt ist. Und deshalb erhaltet ihr zwei nun das schlichteste und schwäbischste Zeichen, das es für den Dank überhaupt gibt, nämlich einen Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß, den ich dir, liebe Beate, in die Hand drücken möchte. Die bunte Vielfalt dieses Straußes symbolisiert diese vielfältigen Gaben, sie sind gerade angeklungen, die ihr eingebracht und die Farbtupfer, die ihr gesetzt habt. Und deshalb in Form dieses wirklich schwäbischen Zeichens herzlichen Dank für all euren Einsatz. Und nun kommt der zweite Teil. Das Komitee der Werke hat in der Sitzung vom 16. März Ulrich Weinhold einstimmig zum Geschäftsführer gewählt und eine Berufung als Nachfolger von Winrich Schäffbruch ausgesprochen. Damit Sie ihn auch alles ganz kurz, ihn und seine Frau nun auch ein wenig persönlich kennenlernen können, wird er sich zunächst kurz vorstellen.
Ja, wie Sie gehört haben, unsere Namen sind
Anke
und Ulrich Weinhold. Meine Frau hat mich beauftragt, dass ich jetzt sprechen soll. Wir haben das ja gelernt, wie man das richtig macht. Wir haben auch gelernt, wir sollten unser Alter so angeben, dass wir hineinpassen. Wir sind 72 und 74 geboren. Wir stammen aus dem Vogtland. Beide kommen wir von der Grenze zwischen Sachsen und Bayern, aus der Stadt Plauen. Haben in unseren Familien früh den Herrn Jesus kennengelernt, sind auf ganz unterschiedlichen Wegen geführt worden. Und gerade so diese letzte Zeit der DDR hat uns in verschiedener Art und Weise geprägt. Wenn man nicht bei den Pionieren war, wenn man nicht diese Jugendweihe mitgemacht hat, wenn man nicht bei dieser FDJ war, wenn man nicht zu dieser Armee gegangen ist, dann wurde es manchmal schon eng. Und ich denke manchmal an die Geschwister, die draußen sind, und bin trotzdem noch dankbar für das, wie leicht es uns doch war. Dann kam die Wende und alle Möglichkeiten standen offen. Ich habe meine angefangene Maurerlehre fertig gemacht. Anke hat Erzieherin gelernt und dann 8 Jahre lang mit Behinderten gearbeitet. Ich habe Jura studieren dürfen in Dresden, habe dann einige Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet. Und wir haben immer so die Überlegung gehabt, wir wollen dem Herrn dienen, vielleicht auch mit diesen beruflichen Gaben, die wir haben. Und dann haben sich doch viele Türen ins Ausland, die wir meinten, dass sie für uns angelehnt seien, nicht geöffnet. Und es hat dann doch lange gedauert bis 2002, da waren wir bei den lieben Geschwistern Holzmann gewesen, deren Tochter jetzt in Nordmosambik für uns arbeitet, zur Aussendungsfeier. Dort habe ich Winrich Schäffbruch kennengelernt, ich habe meine Bewerbungsmappe abgegeben. Winrich blättert die durch, wie er das so macht, und sagt: Ulrich, das Beste ist, du bleibst zu Hause und dienst mit deinen Gaben in Deutschland. Das war nicht ganz die Antwort, die ich erwartet hatte. Und als ich dann wieder in der Gemeinde war und Mittwochabend sagte, das ist alles nichts geworden, Winrich Schäffbruch hat gesagt, ich soll hier bleiben, dann sagte ein lieber alter Bruder in der Gemeinde, naja, wir haben auch dafür gebetet. Ich komme von dieser Bibelstunde nach Hause, der Anrufbeantworter blinkt, ja, hier ist nochmal Winrich Schäffbruch, wir haben es uns alles überlegt, du könntest kommen und die Finanzabteilung übernehmen, bist du dazu bereit, wir reden morgen nochmal drüber. Und mit dieser gewissen Flexibilität durften wir jetzt die letzten 2,5 Jahre das Werk kennenlernen. Wir durften im Ostkongo sein bei Bernd und Anni Lutz, durften in Laos sein, haben die Arbeit unserer Werke kennengelernt und sind unglaublich dankbar über die Geschwister, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Und jetzt sind wir hier und ich bin ein Erbe, so sehe ich das. Dort oben sitzt Peter Mesunder, er ist von Bangladesch und seine Lebensgeschichte ähnelt der meinen so sehr. Geprägt durch andere Christen ist er gläubig geworden und an eine Bibelschule gegangen, die Hilfe für Brüder vor 20 Jahren zusammen mit Liebenzell aufgebaut hat. Ist dann in einen Dienst hineingekommen, wo er heute ein großes Zeugnis ist für die Geschwister in Bangladesch. Und auch ich übernehme etwas, das ich nicht mal ganz in seinen Ursprüngen kenne. Und ich habe ihn heute Morgen davon gesagt, dass wir einem Gott nachfolgen, der Gott der Hoffnung ist. Und das ist meine Hoffnung, dass Gott dieses Werk weiterführt, dass er uns hilft, es gut zu leiten. Und wenn ich heute Ihnen das Versprechen abnehmen darf, dass Sie uns im Gebet begleiten, nicht nur die ersten Tage und Wochen, sondern die ganze Zeit in diesem Werk, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank.